Du hörst Hart to Hart, den Beziehungspodcast von Amorelie. Schön, dass ihr dabei seid und vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Lina und freue mich sehr, mit inspirierenden Menschen zu spannenden Themen zu sprechen, über Sex, Partnerschaften und andere Herzensangelegenheiten. Wir wollen euch Denkanstöße geben, über Beziehungen und ein erfülltes Sexleben reden und natürlich eure Fragen beantworten. Ja, Jakob, du bist die bessere Hälfte von Max.
Ja, oder die schlechtere, ne?
Das weiß man nicht so genau.
Ich würde schon sagen.
Und vielleicht erkennen auch jetzt einige deine Stimme. Und zwar habt ihr seit ungefähr 4 Jahren, glaube ich, den Podcast Beste Freundinnen. Und ja, ihr redet ja im Prinzip eigentlich über alles. Über Punani, Lachs abschmieren, Traumfrauen und so weiter. Mhm. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du heute hier bist.
Ja, hast du ein Anliegen?
Ich habe ein Anliegen, genau. Ich habe ein paar Themen. Über die möchte ich gerne mit dir sprechen. Und ich habe mir irgendwie gedacht, du bist jetzt einfach mal mein bester Freund. Und wir reden jetzt mal so, als wären wir beste Freunde. Okay. Wir kennen uns zwar eigentlich noch gar nicht so lange.
Nee, ich glaube, wir haben uns einmal auf einer Party gesehen. Da war es richtig rotzhagelvoll. Also wirklich so unangenehm schon betrunken. Und einmal, glaube ich, beruflich auf einer Veranstaltung, ne?
Ja.
Also bei
Amorelie. Da war ich auch voll.
Da warst du, glaube ich, sehr trocken, weil du auf der Bühne warst. Aber und jetzt hier.
Richtig, jetzt hier. Und weißt du, ich meine, wir kennen uns jetzt noch nicht so gut. Und ich glaube, wir sollten erstmal so ein paar grundsätzliche Sachen klären. Deswegen mache ich mal gerade so eine Schnellfragerunde, damit ich auch wirklich weiß, wie du wirklich tickst. Also ein paar grundsätzliche Dinge, ne, von bester Freund zu beste Freundin muss man ja schon wissen.
Okay.
Ich habe jetzt hier mal so quasi so immer zwei Gegensätze und du musst dich für eine Sache entscheiden.
Ja, perfekt. Bevor wir loslegen, kurz am Rand. Wie oft hattest du schon einen besten Freund, wo das wirklich geklappt hat? Wo man nicht irgendwann so ein bisschen angetrunken war und dann war die Hand mal an der falschen Stelle? Ah, okay.
0,5 Mal.
Heißt 0,5 Mal, ihr hattet Petting, aber kein Sex oder... Wie ergibt sich die 0,5?
Lass uns das mal kurz zurückstellen, da kommen wir vielleicht später nochmal zu.
Sehr gerne.
Die Frage ist, was ist dein Ziel?
Wie jetzt im Raum?
Okay, wir fangen jetzt erstmal an.
Achso.
Bist du ready? Du musst aber relativ schnell antworten, du hast nicht so viel Zeit.
Ja, ich glaube, das gelingt mir.
Okay.
Ich hoffe.
Blümchensex oder Kamasutra?
Kamasutra.
Brust oder Po?
Po.
Dominant oder Sub?
Eher dominant.
Oral geben oder nehmen?
Nehmen.
Sextoy ja oder nein?
Eher nein.
Licht an oder aus?
An.
Dreier ja oder nein?
Kommt auf die Konstellation drauf an.
Zwei Frauen oder zwei Männer?
Natürlich lieber zwei Frauen.
Rasiert ja oder nein?
Gestutzt auf jeden Fall.
Sex beim ersten Date ja oder nein?
Ja.
Gut. Dann weiß ich jetzt alles über dich.
Ja.
Super.
Kann ich dir mal die Fragen stellen? Gib mal her.
Nee, du kannst gerne andere Fragen stellen.
Okay. Nachher.
Vielleicht, ja, vielleicht nachher. Du, wir fangen jetzt erstmal so ein bisschen an. Und zwar, ehrlicherweise haben wir auch ein paar Leute gefragt und die finden euch ja total toll. Also viele kennen euch ja, ihr seid ja schon super lange irgendwie bekannt. Und einige haben uns ein paar Fragen gestellt. Und die werde ich jetzt mal so ein bisschen mit aufgreifen. Das heißt, da weißt du jetzt nicht, ob das wirklich meine Frage ist oder vielleicht von irgendwem anders. Sag mal, so zum Thema Dating, ich würde mich gerne mal so ein bisschen nähern, ne? Bevor es jetzt so richtig heiß wird. Wo lernst du eigentlich Leute kennen? Du bist ja Single und seit neuestem, für Leute, die den Podcast von euch mitverfolgt haben. Aber wo denkst du, kann man gut Leute kennenlernen?
Früher dachte ich immer überall, und das stimmt auch, also auf der Straße und ja, überall, wo man sich auffällt, aber man kann ein bisschen besser aufsieben, wenn man sich Interessensgebiete von einem selber raussucht, weil dann hat man schon mal wenigstens ein gemeinsames Hobby. Und in letzter Zeit ist es tatsächlich für mich, Yoga zu machen. Das ist so offensichtlich, ne?
Ja.
Bei großen schwedischen Möbelhäusern ist es auch ganz gut, weil da gehen immer Frauen hin, die Single geworden sind oder Single sind. Man sieht es ja immer, was sie in ihren Einkaufskorb packen. Weil wenn sie nicht Single sind, kriegen sie meistens Hilfe. Sonst sind sie immer mit ihren Freundinnen unterwegs und wenn sie Single sind oder nicht Single sind, dann ist der Freund dabei. Ganz selten ist es immer anders. Und ansonsten auf Ausstellungen, im Bekanntenkreis, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, falls das nicht funktioniert, läuft man sich ja immer und immer wieder über den Weg. Also da muss ich mir schon sicher sein. Und ich habe wahrscheinlich eine Sache im Beruf ganz, ganz selten mal, aber das mache ich ungern, weil man sich da auch immer wieder über den Weg läuft. Weißt du, was ich meine? Also wir hatten jetzt letztens zufälligerweise eine Kundin bei uns und die sah wirklich granatenmäßig aus. Und war
bist so oberflächlich.
Wonach suchst du denn Männer aus?
Das kommt ganz drauf an. Also das Äußere spielt sicherlich auch eine Rolle.
Ja, okay, aber das ist ja das Erste, was ich beurteilen kann. Ne? Wenn ich eine Frau sehe, ist es das Äußere. Und dann entscheidet sich, ob ich mit ihr weiter in Dialog gehe oder nicht. Also,
und der Humor.
Und der Humor ist auch ganz, ganz wichtig. Aber die sah gut aus und die hatte einen guten Humor. Und da hatte ich tatsächlich überlegt. Und dann habe ich mich bisher noch dagegen entschieden, weil es einfach so unglaublich unprofessionell ist. Und werde mich wahrscheinlich in nächster Zeit dafür entscheiden. Mal gucken.
Das heißt, sprichst du auch dann an und machst den ersten Schritt?
Ja gut, also ja, schon.
Also sag mal, wie ist denn das eigentlich so? In diesem, das haben wir jetzt auch schon super oft besprochen. Und ich bin da eigentlich immer, dieses Gendern finde ich immer so ein bisschen anstrengend. Hm.
Ich habe mir da auch krass viel Gedanken zu gemacht in letzter Zeit. Zum Beispiel, ne, wenn ein Mann in den Raum kommt und sagt, man will ihm ganz normal die Hand geben und neben einem steht eine Frau, ich finde, dann sollte es überhaupt gar keine Rolle spielen, wem man zuerst die Hand gibt oder wer beim ersten Date zahlt. Also das muss dann auch alles für mich wegfallen. Dann machen wir so einen Punkt Null, so eine Blaupause. Mhm. Und dann fangen wir nochmal alle von vorne an. Dafür wäre ich. Ich bin ja mit Frauen aufgewachsen. Ich habe das eh nicht so mit dem Gendern und die sind besser oder das können die besser. Ich finde, jeder sollte einfach eine gleiche Chance kriegen und dann schaut man. Also.
Und außerdem finde ich auch, nee, ich sehe das so wie du. Ich glaube, man sollte sich da weniger Gedanken drüber machen. Ich glaube, dass es schon noch viele gibt, die dieses Denken haben, gerade wenn es um den ersten Schritt geht. Und das ist ja schon eher klassisch, dass man von einem Mann erwartet, den ersten Schritt
zu gehen. Ja, okay, dann kann man sich aber auch richtig hinter seiner eigenen Feigheit verstecken.
Richtig.
Also auch als Frau, ne? Ich glaube, als Frau kostet das tendenziell, weil es weniger sozialisiert ist, mehr Mut, einen Mann anzusprechen. Wie oft hast du in deinem Leben schon einen Mann angesprochen?
Mehrmals schon.
Was heißt das in Zahlen?
Zwischen 3 und 5 Mal.
Wow. Das ist verhältnismäßig wenig.
Naja, die Frage ist ja, was ist ein Ansprechen? Also man kommuniziert ja auch.
Genau, das sage ich ja auch. Und meine Frau macht eigentlich den ersten Schritt, indem sie mit ihren Augen in den Dialog geht oder mit ihrer Körperhaltung oder mit ihrer Körpersprache. Wenn ich nicht so blind wäre, würde ich viel mehr Signale wahrnehmen können, behaupte ich immer. Aber ich glaube, wenn man als Mann mit offenen Augen durch einen Club geht oder durch verschiedene Situationen und Signale lesen kann, dann weiß man auch ziemlich genau, wo. Wenn ich nicht mich allzu dumm anstelle, kann das Erfolg haben mit dem Ansprechen. Also, und deswegen hast du vollkommen recht, Frauen sprechen auch zuerst an und Männer machen das dann tatsächlich mit ihren Lippen. Also, hört sich ein bisschen komisch an, ne?
Kannst du das ein bisschen näher ausführen?
Genau. Das, wir hatten das ja in der kurzen Fragerunde, ne? Passiv oder aktiv.
Ja. Und sag mal, merkst du eigentlich sofort, wenn dein Gegenüber irgendwie Potenzial hat? Und vor allem, was macht man denn jetzt, wenn du datest und du merkst, der hat jetzt irgendwie kein Potenzial oder die hat kein Potenzial? Sagst du das dann sofort oder?
Du hast kein Potenzial.
Naja.
Du taugst nichts.
Du hast kein Potenzial. Aber wie signalisierst denn du das denn?
Dass sie kein Potenzial hat?
Ja,
gar nicht. Also, weil wer bin ich, das zu entscheiden, ne? Also, ich kann das immer nur für meinen persönlichen Kreis entscheiden, aber ich bin ja nicht bei Germany's Next Topmodel in der Entscheidung.
Naja, für dich natürlich.
Ja, okay.
Es geht ja um dich.
Na, ich guck mir an, in welchem Feld hätte sie denn Potenzial, ne? Also, da gibt es ja auch verschiedene Farben und Abstufungen.
Was du willst.
Ja, also, es gibt Beziehungspotenzial und da muss eine Frau bei mir schon relativ viele Kriterien erfüllen, dass ich denke, wir können die nächsten Schritte gehen. Und wie du gesagt hast, für mich muss sie intelligent sein, sie muss Werte haben, sie muss Hobbys haben, die mich interessieren, sie muss humorvoll sein, sie muss liebevoll sein, kinderlieb, Ziele haben, gut aussehen, am liebsten sportlich. Und wenn ich dann noch so ein paar Schippen rauflegen könnte, würde ich sagen, dass sie auch meine Hobbys teilt. Also, dass sie gerne surft und wakeboardet. Aber das ist sowas, was man auch zusammen erkunden könnte. Und dann gibt es die Abstufung Affäre. Und da kannst du aus der ganzen Liste auf jeden Fall ein paar ordentliche Punkte rausnehmen. Und dann gibt es die Abstufung.
Welche Punkte kann man dann rausnehmen?
Ich würde tatsächlich sagen, gleichen Werte könnte man rausnehmen.
Hobbys gegebenenfalls auch.
Hobbys ganz definitiv, weil man verfolgt mit einer Affäre ja nicht so viele gemeinsame Hobbys, obwohl ich da immer sehr schwierig bin, weil ich auch mit Affären sehr gerne Sachen unternehme. Ich bin nicht jemand, der sich mit einer Frau zu Hause trifft und sagt, lass uns hier das Wesentliche abhandeln. Das kann ich irgendwie nicht, das konnte ich noch nie. Und dadurch kommt es leider oft zu Verwechslungen.
Das heißt, der nächste Schritt wäre dann die Beziehung. Oder gibt es da noch eine andere Abstufung?
Ich würde sagen, kurzfristiger Spaß, aber das habe ich auch selten.
Aber was ist dann der Unterschied?
Affäre, kurzfristiger Spaß. Eine Affäre kann 3, 4, 5, 6 Monate laufen. Und kurzfristiger Spaß ist, würde ich sagen, maximal so 3, 4 Wochen.
Was suchst denn du gerade?
Darüber habe ich mich mit Max unterhalten und ich war letztens mit einer richtig guten Freundin von mir unterwegs und ich habe da auf einer Party zwei Frauen kennengelernt und dann meinte sie zum Ende der Party zu mir so, das waren zwei Frauen, die dir auf jeden Fall nicht gefährlich werden können und 80-90% dessen, was man macht, macht man unterbewusst und ich hatte das überhaupt nicht bewusst auf dem Schirm, aber ich glaube im Moment habe ich so ein volles Leben durch die Familie, die ich habe. Ich habe ja eine Tochter und durch meine Ex-Freundin und um all das, worum ich mich kümmern muss, durch meinen Beruf, durch meine Firma, dass ich, glaube ich, nicht noch Platz hätte und vielleicht werde ich irgendwann mal vom Gegenteil überzeugt, wenn eine super gute Frau kommt, die ich toll finde, eigentlich für eine Beziehung. Darum, glaube ich, suche ich im Moment nach gar nichts.
Vielleicht ist es auch manchmal gut zu wissen, also nicht zu wissen, was man sucht.
Ja, ich fühle mich auch nicht unerfüllt. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, oh, ich brauche jetzt eine Freundin, dass ich mich besser fühle oder so. Eher ganz im Gegenteil. Also nach dem, was ich so durchgemacht habe, und da bin ich ja nicht ganz unbeteiligt dran, also ich war ja selber ein Vollidiot oder bin es noch immer in vielen Aspekten, habe ich erst mal Lust auf ein bisschen Entspannung und so einen Gang zurückschalten. Das ist so, als ob man konzentriert 280 auf der Autobahn gefahren ist die ganze Zeit und dann runterkommt von der Autobahn so eine 40er-Kurve, die kommt einem zwar langsam vor, selbst wenn man 60 fährt, aber
du kannst ruhig aufstoßen.
Das tut erstmal gut. Nicht das Aufstoßen.
Und sag mal, was ist denn jetzt, wenn ich dich jetzt mal im Rat fragen darf, angenommen, ich bin jetzt gerade in so einer Affäre oder so und oder weiß nicht, wie ich das
hypothetisch oder bist du?
Nee, es ist jetzt einfach nur eine Frage.
Okay. Ja, mach ruhig.
Wann ist denn der Punkt, und vielleicht weiß ich ja gar nicht, was ich möchte oder was, wo das Ganze drauf hinlaufen soll. Sag mal, wie spricht man das denn an? Gibt es da einen richtigen Zeitpunkt oder lässt man das auf sich zukommen? Was würdest du mir da raten?
Ich glaube, in dem Moment, wo du die Frage stellst, bist du schon in einem Verhältnis, was nicht auf Augenhöhe ist. Also, und ich glaube, das ist auch der größte Fehler, der gemacht wird in Affären, dass man als Frau immer guckt, wann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, dass der Mann dafür bereit wäre, in eine Beziehung überzugehen. Wenn man die Einstellung hat als Frau, dann denkt der Mann sich, mit der Frau kann ich alles machen. Es gibt extreme Reformen davon, zum Beispiel Männer, die Frauen prostituieren, die machen es meistens so, dass sie mit ihrem Dialog anfangen und gucken, wie können sie mit ihr reden? Also wie können sie degradieren in einem Gespräch und was lässt sie mit sich machen? Und in ganz, 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 ganz milder Form, also wirklich, ist fast nicht vergleichbar, in ganz, ganz milder Form findet sowas statt, wenn man sich zu viel Gedanken darüber macht, was will jetzt der andere? Und ich verliere als Person die Autonomie und bin nicht mehr so attraktiv, wenn ich mir zu viel Gedanken darüber mache, wie der andere das sehen könnte. Als erstes, glaube ich, gilt es immer, auch in der Affäre, sich um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Also was will ich denn von dem Mann? Will ich weitermachen und so ein lockeres Ding führen? Oder will ich tatsächlich mehr, wünsche ich mir mehr und will ich mit dem Mann in eine Beziehung übergehen? Und wenn ich das möchte, dann muss ich das ganz klar formulieren und dafür gibt es keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt, aber es gibt eine falsche und eine richtige Haltung. Und wenn ich eine falsche Haltung habe, dann denkt der Mann, ja, ist ja schön, was du willst, ich mache mit dir trotzdem, was ich möchte und weißt du, warum ich mit dir mache, was ich möchte? Weil du eigentlich uninteressant für mich bist, weil ich an dir keine Persönlichkeit gefunden habe, der ich auf Augenhöhe begegnen kann. Und das definiert die Frau ganz oft selber. Und wenn sich eine Frau wundert, warum sie immer wieder an dieselben Männer gerät, warum gerate ich denn immer wieder an Männer, die mich verarschen? Dann ist es, weil A, das Unterbewusstsein genau nach diesen Männern sucht und weil die Frau oftmals keine Verantwortung für sich übernimmt.
Das heißt, hat man dann eine falsche Wertehaltung gegen sich selbst, also sich selbst gegenüber?
Ja, also was man mit sich machen lässt auch und was nicht, was natürlich unglaublich schwierig ist. Also ich muss auch die Frauen in Schutz nehmen. Natürlich ist das nicht so einfach, weil man...
Moment. Aber hier, ich glaube, das können wir auch genau anders spielen, ne? Weil wir jetzt hier nur über die Frauen sprechen. Ich meine, ich habe die Frage gestellt, aber es geht ja auch für Männer so. Ich glaube, auch Männer sind an dem Punkt vielleicht, wo sie
ja,
das überlegen.
Ja, aus meiner Erfahrung, und wir haben ja schon über 10.000 Hörermails bekommen, ist das allerdings eine Situation, in der sich aus diesen 10.000 Hörermails, und das ist ja schon eine relativ große Stichprobe, eher Frauen befinden. Vielleicht ist das jetzt aber auch, weil wir eher weibliche Hörer haben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Frauen dadurch, dass sie vieles sehr emotional wahrnehmen, auch immer auf den genau richtigen emotionalen Zeitpunkt warten. Aber den kann man auch selber definieren und das ist das Wichtige. Und was ich gesagt habe, nicht in die Abhängigkeit begeben, sondern zu gucken, was will ich und dann für die eigenen Werte Verantwortung übernehmen. Und es gibt nichts, was eine Frau attraktiver macht. Außer richtig gutes Aussehen. Nein.
Das lasse ich erstmal so stehen. Das heißt, es kann auch aus einer Affäre eine Beziehung werden.
Auf jeden Fall.
Ist dir das schon mal passiert?
Ja, zweimal. Noch nicht so oft, Also tatsächlich noch nicht so oft. Weil als Mann merkst du auch relativ schnell, ob die Frau mit dieser Haltung in die Beziehung geht oder in, und ich, in dem Moment, wo wir miteinander reden, sind wir in einer Form der Beziehung. Und manche Frauen haben das und andere Frauen haben das nicht. Und für mich ist es so, wenn eine Frau nicht für die eigenen Werte einsteht und für sich selber, wie soll sie dann für andere einstehen? Und mich macht das als Mann so unsicher, dass ich oftmals mit dieser Frau gar nicht in Beziehung sein kann, weil ich vielleicht selber dafür zu unsicher bin, aber das ist was, was mir dann fehlt und ich traue der Frau manche Sachen dann einfach nicht zu, was vielleicht unfair ist und was vielleicht unberechtigt ist, aber bisher war es so.
Das heißt, deine eigene Erfahrung.
Ganz subjektiv aus meiner eigenen Meinung.
Deine eigene Meinung. Und sag mal, wenn dann irgendwie, jetzt will ich gerne mal so ein bisschen über Sex sprechen.
Hatte ich ja ganz lange nicht.
Wie geht's dir damit?
Total gut, ich war total erstaunt. Es ist so ein bisschen wie, also ich war eine ganze Weile in Afghanistan und habe dort einen Film gedreht. Und in Afghanistan gibt es eigentlich keine weiblichen Schlüsselreize. Also das heißt, du siehst keine Frauen im Bikini, du siehst noch nicht mal auf Werbeplakaten, was man ja bei uns ganz sieht, Unterwäschemodels und so. Und es ist so, als ob einfach deine Sexualität aus deinem Körper rausgenommen wird in dem Moment, wo du afghanischen Boden betrittst. Also du denkst daran überhaupt nicht. Natürlich muss man dazu sagen, das war zu einer Zeit, als da noch viel Krieg war und auch auf den Straßen für Unruhen. Und dadurch beschäftigst du dich natürlich auf einer anderen Ebene mit dir selber und bist auch mit anderen Sachen generell beschäftigt. Aber in dem Moment, wo die ganzen weiblichen Einflüsse wegfallen, nimmt auch deine Sexualität ab. Und genauso war es, als ich die anderthalb Jahre keinen Sex hatte. Also es war eher so, als ob das irgendwann rudimentär wurde und das war nicht mehr so ausgeprägt.
Du hattest aber Sex mit dir selbst.
Ab und zu, aber auch nicht mehr so oft. Aber ich habe mich selbst noch ein bisschen geliebt.
Ja gut, aber was heißt denn jetzt ein bisschen so im Vergleich?
Ja, ich würde so sagen, vielleicht einmal die Woche.
Aber was, woran lag das denn?
Naja, ich habe ja auch ganz viele andere Sachen zu tun. Also ja, klar, wir haben ja alle viel zu tun. Ich hänge jetzt nicht ab zu Hause und denke mir, oh, jetzt könnte ich mir mal wieder einen runterholen.
Aber du hattest doch vorher auch viel zu tun.
Ja, da hat Sexualität aber eine größere Rolle gespielt zu der Zeit in meinem Leben. Wenn man das aktiv lebt, dann richtet man ja auch das Leben mehr darauf aus. Und das ist so, wie wenn man irgendwann keinen Sport mehr macht, dann richtet man das Leben ja auch nicht mehr so auf Sport aus. Dann denkt man so, ja, okay, dann kann ich hier das und das noch machen und dann gehe ich da auf eine Ausstellung und hole mir keinen runter. So ungefähr.
Und wie geht's dir jetzt damit, als du wieder Sex hattest?
Auch gut. Also es ist so, als ob man eine neue Facette wieder für sich entdeckt.
Hat sich der verändert?
Der Sex? Mhm. Ich dachte ja, das wäre wie Fahrradfahren, dass man es überhaupt nicht verlernt. Und das ist
oh, jetzt wird's spannend.
Dass man so wieder einsteigt und denkt so, jo, gut, dass ich wieder dabei bin. Aber tatsächlich habe ich mich ein bisschen rumpelig eingestellt. Also das war so ein bisschen komisch. Ich wusste zwar noch, wo die ganzen Knöpfe sind, aber vielleicht war es auch mit der Frau. Mit der Frau hatte ich vorher noch nicht geschlafen. Das heißt, ich hatte kein Vorher-Nachher. Eigentlich müsste ich jetzt was mit einer alten Affäre anfangen. Und gucken, wie war das früher und wie ist das jetzt? Also bin ich tatsächlich so viel schlechter geworden, wie es sich anfühlt, oder?
Ja. Aber hat sich es denn für dich trotzdem gut angefühlt?
Ja, also einigermaßen. Ich würde mal sagen, von 100 möglichen Punkten so 78.
Das ist doch schon gut.
Ja, vielleicht 77. Wie würdest du deinen Sex beschreiben, wenn du sagst, 100 Punkte ist das Maximale? Wenn du alles zusammenrechnen würdest, wo bist du da?
Oh, eine 100 gibt es bei mir nicht.
Gab es noch nie?
Nee.
Oh Gott, aber du hast einen starken inneren Kritiker, ne? Mhm. Wow, wie lebt sich's damit?
Gut, ja? Soweit. Ja, ich versuche gerade eine sehr gute Beziehung zu diesem Kritiker aufzubauen.
Ja, okay.
Ja, das sind ja verschiedene, also das ist eine schwierige Frage und der verändert sich auch natürlich. Und ich kann jetzt ja nur über, ich bin ja nicht in einer Beziehung, ich bin ja auch Single.
Vielleicht der letzte Sex, den du hattest, wusste ich nicht, aber vielleicht der letzte Sex, den du hattest.
Der war tatsächlich extrem gut.
Okay, was hatte der für eine Punktzahl?
Der hatte eine 90.
Was hat ihn so gut gemacht?
Wir kennen uns schon. Also wir kannten uns schon, das war jetzt nicht so...
Das war jetzt nicht der Tontechniker.
Das war nicht der Tontechniker. Oh Gott.
Okay, ihr kanntet euch schon.
Also wir hatten schon so ein bisschen Vertrauen zueinander und ja, da wusste ich so ein bisschen auch, was wahrscheinlich passieren wird.
Ach, ist dir das wichtig, dass du weißt, was passieren
wird? Nein, aber ich wusste vom Gefühl, dass es tendenziell auf jeden Fall nicht unter eine gewisse Punktzahl abrutschen kann.
Warum? Woher wusstest du denn das?
Na, weiß ich nicht. Es gibt doch manchmal so Personen, wo man merkt, da hat man irgendwie so eine Verbindung.
Ah, okay.
Weißt du, da weißt du irgendwie, zum Beispiel auch einen Kuss.
Glaubst du, das sagt viel aus, ein Kuss? Weil das war immer meine Frage. Weiß man, wie eine Frau im Bett ist, wie sie, wenn sie gut oder schlecht küsst? Weil manche Frauen, die küssen ja, als ob du irgendwie über eine Fahrbahnrille fährst. Also die lassen die spitzen Lippen einfach so richtig zusammen, wie so eine Muschel, und da passiert gar nichts. Und dann gibt es ja Frauen, das ist einfach, als ob du irgendwie in so eine Wolkendecke reinfällst. Die machen auch den Mund so weit auf, wie so ein Hubboot, was vorne das Maul aufsperrt, und verschlingen einfach deinen ganzen Mund. Und dann denkst du, okay, so ist das dann auch beim Sex. Also was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Ich gucke immer bei den Männern aufs Tanzen meistens.
Oh Gott.
Also wenn es die Möglichkeit gibt und die irgendwo tanzen.
Das halte ich auch für ein krasses Gerücht. Ich habe letztens mit einer Tänzerin geschlafen, die war wirklich eine unglaublich krasse Balletttänzerin. Ne? Also wirklich, die hat das studiert und die kann sich bewegen, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber im Bett war die jetzt nicht, also es war nicht adaptierbar. Es war jetzt kein schlechter Sex, aber es war nicht, dass du gedacht hast, so wow, das macht die jetzt auch im Bett und dreht da Pirouetten oder was auch immer.
Und die Frage ist ja, was ist denn schlechter Sex für dich? Weil ich glaube, es geht so ein bisschen wie beim Küssen auch darum, dass die Körper zusammen gut funktionieren. Ne? Dass du irgendwie einen Rhythmus hast, dass du irgendwie so merkst, auch so, was der, irgendwie den Druck oder so angeht. Ne? Da gibt es ja auch, und das kannst du ja auch irgendwie auf den Sex übertragen, mhm, oder eben auch aufs Küssen. Das muss schon irgendwie passen. Ich glaube, deswegen, um deine Frage zu beantworten, kann man da, glaube ich, jetzt nicht drauf schließen. Das kommt dann tatsächlich drauf an. Mhm. Weil vielleicht passt du auch einfach nicht zu ihr.
Voll. Also
vielleicht
bestimmt ganz
du
oft
nicht in ihrem Rhythmus.
Ich tanze noch nicht mal in meinem eigenen Rhythmus, das ist das Problem. Aber was ich ganz oft mich frage dann, wenn eine Frau so unglaublich schlecht küsst, für mich natürlich persönlich, rein subjektiv, denken das denn auch alle anderen Männer? Und was haben die ganze Zeit mit der gemacht? Ne? Es gibt ja auch Frauen, die sind unglaublich heiß und dann merkst du, wie die küssen und denken sie, das ist eine Vollkatastrophe.
Aber was macht denn für dich einen guten, richtig sinnlichen Kuss aus? Dass du sagst,
also ein guter Kuss ist bei einer Frau, die schon mal den Mund dabei aufmacht. Das muss nicht mit der Zunge sein. Also was ich nicht mag, ist, wenn man so wie so ein Specht nach der Zunge des anderen so hakt. Also wir sind nicht beim Angeln. Und wenn das einfach offensiv, aber trotzdem sanft genug ist. Also das ist schwer zu beschreiben. Das ist so ein, wie du es beschrieben hast, vielleicht ein Tanz, der nicht zu gewollt ist. Es muss sich auch natürlich ergeben.
Ein Zungentanz.
Ich bin nicht so ein Zungenküsser. Also das ist nicht so mein.
Aber das finde ich spannend, weil ich zum Beispiel finde, dass Küssen manchmal sehr, es kann, dass Küssen intensiver sein kann, als miteinander schlafen.
Besonders morgens, wenn sich beide noch die Zähne geputzt haben.
Super. Nein, das jetzt nicht unbedingt, aber.
Ist, würde ich sagen, gleichwertig für mich. Mhm. Ich bin auch kein Morgensküsser, das mag ich gar nicht.
Im besten Fall passt ja beides, ne? Dass die Person gut küssen kann und gut im Bett ist. Und man einfach diese...
Und sie gerne morgens küsst. Daran merkt man übrigens als Mann, ob man eine Frau wirklich attraktiv findet, wenn man sie auch nach dem Sex noch gerne küsst. Und wenn nicht, dann muss man sich schon mal fragen, ist das hier das Wahre?
Was geht denn nach dem Sex gar nicht? Was tönt dich total ab?
Mhm. Mit einer Frau, mit der ich nicht gerne kuschel, zwangskuscheln. Also wenn sie es so richtig einfordert. Und bei manchen Frauen reicht die Energie genau für einmal und bei manchen reicht die Energie für mehrmals. Und wenn die, es fordern leider aber auch immer die Frauen ein, wo die Energie genau für einmal reicht, dann kommen die in der Nacht halt so, und wenn du denn da übernachtest, und sagen, okay, könnten wir jetzt noch eine zweite Runde, die sagen das ja nicht, aber du merkst es zwar an den Körperbewegungen und du willst einfach nur so schlafen. Und die, das Problem bei denen ist, die legen dann auch immer genau eine Bettdecke raus, ne? So eine 1,40 mal 2 Meter, so ein Handtuch, und damit sollen sich dann beide zudecken. Und dann haben die meistens noch nicht mal ein Gästekissen, da wäre ich immer richtig zornig. Wenn es noch nicht mal ein Gästekissen gibt, sondern nur so ein Kuscheltier, was sich ab und zu noch mal in Betten... Hast du Kuscheltiere im Bett? Ich hoffe nicht.
Nein.
Es gibt ja so erwachsene Frauen, die haben Kuscheltiere im Bett. Kann ich nachvollziehen, aber ich spätestens nicht. Wenn jemand bei ihm übernachtet, sollte das Ding irgendwo verschwinden. Also da wirklich, dann wache ich immer so um 5 Uhr auf und bin schon sofort ready zum Gehen.
Ich habe kein Potenzial für eine zweite Runde.
Ja, wenn du so eine 1,40 mal 2 Meter Decke hast, definitiv nicht. Und vor allem nur eine, wenn du nur ein so ein Handtuch hast, wo sich dann zwei Körper mit... abdecken sollen.
Und was geht sonst noch nicht?
Im Bett?
Mhm. Oh. Was geht im Bett so gar nicht?
Ich hatte mal einen Kumpel, da hat die Freundin immer seinen Lachs zugehalten, kurz bevor er gekommen ist. Und da dachte ich mir, was soll denn das? Und sie fand das total spaßig. Sie hat ihn dann mal gefragt, kommst
du? Sie hat das bei ihm gemacht?
Ja, nicht bei mir, das war ja seine Freundin.
Ach so.
Das hat er mir erzählt, dass sie das bei mir gemacht hat.
Ja, klar.
Genau. Nee, und da habe ich mich gefragt, was soll das? Also das wäre jetzt für mich so ein Ding, was nicht so angenehm wäre. Hm. also was ich nicht so gut finde einfach, aber das kann dann auch an meiner Performance liegen, wenn eine Frau so mucksmäuschenstill ist, wenn du überhaupt nicht weißt, was passiert, wenn die so den Seestern macht, so alle Viere von sich streckt und einfach in so einer Erwartungshaltung ist, jetzt muss hier was passieren, das mag ich nicht so. Und wenn sie da dann wie so eine Taubstumme ist, wo man wirklich nichts hört, also gar keinen Ton von sich gibt, ist es zwar praktisch, wenn man in einer WG wohnt oder irgendwie auf Campingtour mit seinen Eltern ist und hinten die Paravan-Tür zugeschoben hat, aber sonst macht das für mich gar keinen Sinn. Also ich finde, mit Geräuschen kann man schon verbalisieren, was jetzt gut ist oder was nicht so gut ist.
Gibt es denn da für dich eine Grenze, wo du sagst, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Kommunikation, also auch nonverbal?
Ich habe immer.
Also setze ich das unter Druck vielleicht?
Komisches Gefühl, wenn mein Name gerufen wird. Also manche Frauen tendieren dazu, den Namen zu rufen, und dann denke ich mir immer nach einer Weile, ja, okay, was ist? Also dann möchte ich eher in einen Dialog gehen. Dann höre ich so instinktiv auf und ja, okay, was möchtest du?
Worüber möchtest du reden?
Genau, das habe ich leider ein bisschen. Und zu laut, da bin ich speziell, also bei mir gibt es fast nicht zu laut. Wenn das zu gemacht ist, ne, du merkst ja bei einer Frau, woher die Stimme kommt, ne, ob die aus dem Brustbereich kommt oder so eine Kehlkopfdrückenstimme ist oder so eine Kopfstimme. Das haben ja auch viele Frauen, weil sie denken, dann kommen sie besser an bei Männern, dass sie so in die Kopfstimme gehen. Das mag ich gar nicht.
Echt?
Ja.
Glaubst du, die steuern das unterbewusst oder bewusst?
Hör dir mal die Frauen an, wie sie in verschiedenen Kontexten reden. Aber gut, hör dir auch Männer an, wenn die Freundin anruft, wie sie dann reden.
Ja, das stimmt.
Also da gibt es ja auch welche. Also ich tendiere... Ja.
Und aber sag mal, gibt es denn, setze ich das unter Druck, also gibt es zu viel Kommunikation während des Sex? Setze ich das unter Druck?
Wenn Mach mal ein Frau, Beispiel bitte.
Genau, also zum Beispiel, sie nimmt eine Frau deine Hand und sagt so.
Und dann pinkelt sie einer.
An die Brust. Genau. Oh Gott. Nimmt die deine Hand, also nimmt deine Hand und legt sie an ihre Brust oder so. Oder sie sagt, mach mal mehr Druck.
Wo denn?
An der Klitoris.
Achso, okay, ja. Könnte ich mal
oder
so anfangen.
Für deine Finger ein.
Das klingt für mich, als ob ich beim Frauenarzt bin. Aber
naja, aber ich meine, ich sage das jetzt so sehr, sehr trocken. Und
für deine Finger ein.
Naja, aber das kann sich auch so ein bisschen, ne? Aber genau das meine ich halt. Also wie explizit darf man denn sein? Also
total explizit.
Wünschst also, du dir das auch oder fühlst du dich da nicht unter Druck gesetzt?
Nö, warum denn?
Ja, weiß ich nicht. Kann ja sein, dass du denkst, ich weiß ja, ich weiß, was ich hier machen muss.
Nee, ich weiß das überhaupt nicht, was ich machen muss. Also ich bin ein richtiger, also in ein paar Disziplinen bin ich einfach nur schlecht.
Aber glaubst du, also kommunizieren wir denn genug beim Sex? Oder würdest du dir wünschen, dass wir das oft öfter machen?
Für die Menschheit, für die Deutschen, für die Berliner?
Für dich jetzt. Also und was ist deine Meinung davon? Also von auch mit Freunden im
Austausch? Also ich glaube, wenn man kommuniziert, ist es besser, es währenddessen zu machen. Und ich glaube, die Schwierigkeit am Sex ist, Sex nicht so einen hohen Stellenwert zu geben. Ich glaube, wir überdramatisieren das. Wenn wir von Freunden hören, dass sie nicht so guten Sex haben, dann ist das auf einmal so, was, du hast nicht so guten Sex? Und dann wird das so zu einem Freizeitstress, dass wir denken, okay, das ist jetzt auch noch auf unserer To-Do-Liste, dass wir unglaublich guten Sex haben. Das ist irgendwie nervig. Sex sollte was Gutes sein. So wie Sport für mich nicht unbedingt sowas sein sollte, wo man die ganze Zeit Anstrengung spürt, sondern eher sich im Sport verliert. Darum mache ich persönlich auch lieber Sportarten, die Spaß machen und nicht irgendwie im Fitnessstudio die Arme schwingen oder so. Und ähnlich ist es beim Sex. Also es soll Spaß machen und deswegen macht es mehr Sinn, es währenddessen zu sagen. Und wenn man merkt, man muss mit dem anderen kommunizieren, weil er einfach irgendwie auf einer ganz anderen Straße unterwegs ist, dann so lange reden, bis man den da hat, wo man den hinhaben möchte. Gerade als Frau, finde ich, sollte man sich da viel rausnehmen und nicht das über sich ergehen lassen, was der Mann denkt, was die Frau befriedigt und was er da mal im Pornos aufgeschnappt hat. Weil sie tut auch den anderen Frauen einen Gefallen. Ne? Mal davon ausgegangen, dass sie nicht die Letzte von dem Typen ist, kann er bei ihr sehr, sehr viel lernen. Also es ist immer ein Geschenk, was man der Menschheit machen kann.
Ja, man betrügt sich ja auch selbst, ne?
Voll. Also das meine ich mit eigener Haltung. Und also ich habe meine Frau nach dem Sex gefragt, wie war es? Ich weiß nicht, ich hatte dann noch nicht oft mit Frauen geschlafen und sie meinte, richtig schlecht. Es war hart in dem Moment. Und ich habe dann gefragt, was war so schlecht? Und sie so, du, wir hatten überhaupt gar keine Verbindung. Das war so, als ob wir uns bei der Tankstelle die Hände waschen. Und ich so, okay, kann ich gut hören. Und wir haben es noch ein paar Mal probiert, aber es war wieder wie bei der Tankstelle die Hände waschen. Das hat tatsächlich nicht gepasst zwischen uns beiden. Aber ich fand es mega cool von der Frau, dass sie das so gesagt hat. Und ich kann dir sagen, ich habe nicht jedes Mal Sex in Erinnerung, das ich in meinem Leben hatte. Hast du?
Fast.
Okay, ich nicht fast. Aber ich habe sie in Erinnerung. Und das macht sie halt.
Das ist schon mal gut.
Wow. Ich meine, das macht doch einen Moment besonders, wenn du aus der Reihe tanzt und jeder Mensch ist so individuell und wenn er diese Individualität zum Ausdruck bringt, dann ist es eigentlich das einzig Wahre, was es gibt.
Das finde ich auch, ne? So in Gesprächen mit anderen Freundinnen. Ich habe ja noch andere gute Freundinnen, mit denen rede ich auch darüber. Und die dann solche Anforderungen haben oder sowas sagen wie, ja, ich habe jetzt mit ihm auch mal darüber geredet, ne, über Sex und so und über unseren Sex und der muss das einfach mal ändern. Der muss da ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Dann sage ich auch immer so, boah, finde ich voll krass. Also ist doch voll generisch. Was soll er denn da bitte mit anfangen? Genauso auch andersrum. Also ich glaube schon.
Ja, wenn es nicht konkret ist, ist es ganz, ganz schwierig.
Ja, das ist halt so diese Erwartung, ne? Und deswegen ist es auch, glaube ich, das, was du gerade meintest, sehr wichtig, dass man natürlich auch weiß, was man selbst möchte.
Ja, das ist generell eine sehr, sehr schwierige Haltung, wenn man erwartet vom Partner. Und das gehört in die Schiene, mein Partner soll mich glücklich machen. Der muss jetzt mal was ändern und der muss ein bisschen spontaner im Bett werden. Was heißt denn das konkret für mich und was sind da meine Wünsche? Und wenn ich die nicht äußern kann, dann ist der Partner einfach auch blind. Dann weiß er auch gar nicht, was er tun könnte um. Und da gibt man wenig an die Hand. Und ähnlich ist es so, wenn man vom Partner erwartet, dass der in irgendeiner Form einen glücklich macht. Ne? Wann hat jemals ein Mann eine Frau glücklich gemacht? Ich habe das Gefühl, das ist noch nie in unserer Menschheitsgeschichte vorgekommen.
Das ist noch nicht passiert.
Und deshalb sollte man direkt aufhören, es zu probieren. Also ich habe aufgehört.
Es gibt auch Studien, die belegen, dass Frauen auch depressiver sind in Beziehungen.
Jawohl.
There you go. So viel dazu. Das hat übrigens Gunda Windmüller erzählt in unserem Podcast über Single-Shaming.
Was hat er da erzählt?
Gunda ist eine Sie und sie hat erzählt, dass sie, also sie hat sich über das Phänomen Single-Shaming, hat sie ein Buch geschrieben.
In Berlin soll das passieren oder wo?
Genau.
Und also das halte ich für ein krasses Gerücht.
Was?
Dass es Single-Shaming in Berlin gibt, bitte.
Ja, schon.
Wirklich?
Ja,
habe ich noch nie erlebt. Also
viele sind ja zugezogen und haben dann noch so die, ich sag jetzt mal,
ja, okay, aber das sind
Werte.
Die eigenen Werte, die.
Genau.
Und ich glaube, die schämen sich am meisten selber und nicht von außen.
Ja, aber das ist schon, ich meine, wie geht's denn dir jetzt als Single?
Voll gut.
Ja, mir geht's auch gut, aber.
Aber gut, ich habe auch alles erledigt, was man so erledigen muss, habe ich das Gefühl. Also ich hatte früher den Anspruch oder den Druck, Kinder zu kriegen. Ich will auch mehr Kinder haben, also das weiß ich und das wird wahrscheinlich in irgendeiner Konstellation irgendwann mal vorkommen. Aber ich habe jetzt nicht mehr diesen Grunddruck. Das heißt, ich weiß, wenn ich irgendwann mal alt bin, dass ich. Also dafür habe ich jetzt keine Kinder gezeugt, aber ich hatte immer das Bedürfnis, Kinder zu haben. Und jetzt habe ich eine Tochter, das Bedürfnis ist schon mal weg. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, mich beruflich, also ich will Projekte machen, aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mich da ganz toll und das und das und das. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Grundbedürfnisse abgearbeitet zu haben. Und ich habe auch nicht das Gefühl, ich bin inkomplett ohne Freundin, weil ich mich selber komplett fühle.
Aber sie hat das auch auf weibliches Single-Shaming
bezogen. Dann ist das aber für mich ein Gefühl, was Frauen sehr oft für sich individuell in sich haben. Und ich glaube nicht, dass das gesellschaftlich so verankert ist.
Meinst du nicht?
Nein.
Warum glaubst du das nicht? Weil ich habe selbst auch einige Erfahrungen gemacht. Sei es jetzt irgendwie, ja, hey, Hochzeit, du kannst alleine kommen, keinen Partner mitnehmen und du hast dann das Ausklappbett. Ja, alle bekommen irgendwie fettes, geiles Hotelzimmer und ich nicht. Nein.
Du bist dann am Fußende mit so einer Matte, die ausgerollt wird.
Ganz genau, mit so einer 1,20er-Bettdecke.
Also reicht doch auch, wenn man Single ist, oder?
Ja klar, ich bin ja auch klein, ich brauche nicht so viel.
Ja, oder so eine Bank wird auf dem Autositz runtergeklappt oder so.
Genau.
Es ist immer die Haltung des Einzelnen. Du kannst deine Außenwelt nur so wahrnehmen, wie du dich selber wahrnimmst. Und ich glaube, der das sieht in der Außenwelt, dieses Single-Shaming, nimmt sich insgeheim selber so ein bisschen so wahr. Und sonst hast du eigentlich ein Gefühl dafür, dass das einfach nur eine Wirklichkeit von anderen Menschen ist. Also klar gibt es in irgendeiner Form Single-Shaming, das wird schon geben, aber ich glaube, viel wichtiger ist, welche Haltung man dazu selber hat. Und wenn man den anderen dazu sehen kann, ne, der einen schämt in dem Moment, dann kann man sich fragen, warum macht er das? Ne? Also in deiner spezifischen Situation, wenn es vielleicht das Ehepaar war, dann kann dahinter stecken, dass sie eigentlich gar nicht so individuell und so autonom ist, wie sie denkt und dass sie in eine Beziehung gegangen ist, weil sie eben dem entfliehen wollte, dieses Alleinsein, weil sie das gar nicht für sich konnte. Und um das zu verstecken oder um das nicht fühlen zu müssen bei sich selber, macht sie bei dir Single-Shaming.
Das ist auch eine unterbewusste Reaktion dann, ne, von ihr.
Ja, ich glaube nicht, dass sie sich dessen bewusst ist. Also,
ich denke da gerade drüber nach, das kann schon Sinn machen.
Ja.
Sehr psychologisch mit dir, das finde ich gut. Du bist immer so deep.
Könnte daran liegen, dass ich Psychologe bin.
Ja. Bist du richtig ausgebildeter Psychologe eigentlich?
Was meinst du damit?
Du bist aber kein Therapeut.
Richtig.
Okay.
Ich habe es nur studiert und das Leben so ein, zwei Semester noch obendrauf. Nee, aber ganz ehrlich, Psychologiestudium macht dich zu gar nichts. Also das kannst du vielleicht ein bisschen mit Zahlen umgehen. Du weißt, dass die meisten Studien eine bestimmte Ausrichtung haben und wie Ergebnisse erforscht werden, wenn Gelder von irgendwo herkommen. Und eigentlich bist du aus meiner Perspektive gar nicht so viel. Und auch wenn du eine Therapieausbildung hast, das kommt für mich nochmal ein bisschen auf die Richtung drauf an, bist du nicht unbedingt ein besserer Menschenkenner. Also ich kenne ganz viele Verkorkste auch in dem Feld. Und ich glaube, ich bin selber krass verkorkst. Deswegen versuche ich das auch mal theoretisch gut zu erfassen.
Apropos Verkorkstheit, sag mal, wie ehrlich kann man denn eigentlich deiner Meinung nach in Beziehung sein?
Was meinst du spezifisch?
Naja, also sollte man alle, naja, Wünsche...
Ehemaligen Sexualpartner ausplaudern?
Zum Beispiel. Also sollte man alle Wünsche oder wenn man Kritikpunkte hat, alles, was in einem bestimmten Moment mich an dem Partner stört, sollte man das sagen? Und welche Dinge sollte man vielleicht nicht sagen?
Es gibt ja eine Richtung, die heißt radikal ehrlich. Und da gilt es, alles in dem Moment auszusprechen, wenn es einem in den Kopf kommt. Und hinter der Theorie steckt, dass wir so ein Mind haben, also Bewusstsein und ein Mind. Und dieser Mind, der ist einfach den ganzen Tag am Reden. Ne? Der redet die ganze Zeit mit dir, der sagt, oh, die fette Frau, die sieht scheiße aus. Und der alte Wichser, der kann mir gestohlen bleiben. Und der labert den ganzen Tag scheiße eigentlich auch. Ne? Viel Scheiße. Auch ein paar gute Sachen. Aber das ist so ein ständiger Fluss an Gedanken. Und nach der Theorie soll man das einfach aussprechen. Und irgendwann merkst du, dass es diesen Mind gibt und ein Bewusstsein dahinter, der das wahrnimmt, was du sprichst. Weil das eine, das sagst du, aber das andere, was du wirklich bist, ist das Bewusstsein, was wahrnimmt, was du sagst. Das ist ein bisschen komplex.
Mach mal ein Beispiel.
Das war das Beispiel.
Ja, nee, aber tatsächlich mal. Also wie kann man das jetzt... Anhand eines, also du hast ja gerade gesagt, das, was ich eigentlich sagen möchte, was steckt dahinter? Also mach doch mal ein konkretes Beispiel, was mich jetzt stören kann. Zum Beispiel, keine Ahnung, und was möchte ich eigentlich damit aussagen?
Da sind wir auf einer anderen Ebene, genau. Das war die eine Ebene, dass man das wahrnimmt, dass man sehr viel ausspricht und das verändert sich auch und ist sehr, sehr fluid und muss nicht so fest bleiben. Und dann gibt es, wenn wir in einem spezifischen Beispiel sind, zum Beispiel, ich bin mit meiner Freundin unterwegs und merke auf einmal, was sie für einen fetten Arsch gekriegt hat. Mhm. Und das stört mich tierisch. Ne? Dann kann man ihr das sagen, aber ich glaube, es ist nicht gut, ihr das zu sagen. Ich glaube, es ist besser, es positiv zu verstärken und zu sagen, weißt du was, ich finde deinen Arsch total sexy, weil er krass straff ist. Und dann kriegt sie ein positives Signal zu ihrem Körper und wird eher dafür sorgen, Sport zu machen und das so zu behalten, als wenn man sagt, ey krass, dein Arsch war früher mal viel geiler, das ist ein richtig fetter Schwabbelarsch geworden. Also mir stößt es ein bisschen sauer auf, wenn du vor mir läufst. Eigentlich schäme ich mich ein bisschen für dich.
Boah, das wäre ganz schön hart.
Das wäre ganz schön hart. Ganz schön hart. Aber wenn das in deinem Kopf gerade vorgeht, ich würde es tatsächlich nicht aussprechen.
Nein, ich würde es auch nicht aussprechen.
Also und vor allem, was will man damit? Will man seinem Beziehungspartner schaden? Oder hat man ihn eigentlich gern und liebt ihn und möchte nur das Beste? Also mit welcher Motivation ist man im Dialog? Und wenn man sich gegenseitig das Beste will, dann wäre es eher angebracht zu sagen, wie kann man sich gemeinsam ernähren und wie kann man diese Sachen erreichen? Und ich glaube auch, wenn man ganz, ganz tief miteinander verbunden ist, dann spielen so Sachen wie ein Schwabbelarsch gar nicht mehr so eine Rolle, weil man sich dann auf anderen Ebenen begegnet. Und natürlich, trotzdem gucken wir auch mit den Augen, aber ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, warst du schon mal mit einem richtig, richtig attraktiven Mann zusammen? Du bist mit dem irgendwo hingegangen, du hast sofort gemerkt, dass alle Blicke der Frauen auf dem waren.
Ja.
Okay. Ist dir aufgefallen, dass sich das verwäscht mit einer Zeit in der Beziehung, dass du es gar nicht mehr so wahrnimmst? Also hast du dann jeden Morgen, dass du aufgewacht bist und denkst so,
nein.
Wow, ist das ein attraktiver Typ? Nein, das heißt,
garantiert nicht.
Genau, visuell ist, das ist wie ein neues Fahrzeug, was du dir kaufst. Das nutzt sich irgendwann ab. Aber was sich nicht abnutzt, ist, wie du in Beziehung mit jemandem bist. Ich kann da auch nur theoretisch drüber sprechen, weil ich praktisch das ja immer verkacke. Ne?
Ja, ich auch. Deswegen sitzen wir hier.
Ja, genau.
Das ist sehr interessant. Da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber es macht total Sinn. Und ich frage mich aber immer trotzdem, wenn man diesen Drang hat, sowas zu sagen, das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Möchte ich da irgendwie, was möchte ich denn bewirken? Möchtest du dieses Laster aus deinem Kopf irgendwie auf den anderen übertragen?
Ja,
ist das egoistisch vielleicht?
Ja, teilweise ist es, ich fühle mich selber eigentlich in einem anderen Punkt klein und möchte den anderen abdegradieren, damit ich an ihm nicht mehr gespiegelt kriege, wie ich mich eigentlich fühle. Also das war ein Muster, was bei mir ganz oft und lange gelaufen ist, die und die Person ist nicht so gut, weil die kann das nicht und die kann sich nicht in Verhandlungssituationen durchsetzen. Meine Ex-Freundin zum Beispiel, ne, die hat immer gedacht, Ärzte sind Götter und mit allem, was sie sagen, haben sie recht. Und ich weiß, dass Ärzte, weil ich sehr viele Ärztefreunde habe, weiß, dass sie in ganz vielen Situationen keine Antwort haben, aber von denen immer erwartet wird, dass sie eine Antwort haben. Darum haben sie auch eine Antwort, obwohl sie eigentlich keine spezifische Antwort haben. Und ich zweifle das eher immer mal an und gehe darüber in Dialog, was könnte es denn noch sein oder wo sind wir an welchem Punkt. Und ich hatte eine Weile, dass ich sie dafür verurteilt habe. Aber ich konnte irgendwann sehen, dass sie einfach eine tiefe Angst in sich hat und deshalb die Verantwortung an jemand anderen abgeben muss in dem Punkt und konnte eher ein Mitgefühl haben, als dass ich sie dafür abdegradieren muss. Und habe dann auch meine innere Stimme erkannt, wie kritisch die Stimme ist, wer alles scheiße ist und wer gut ist und wie ich Leute abdegradiere und wer in mein Muster passt. Bei mir gab es nur heilig oder scheiße, aber dass es ganz viele Facetten dazwischen gibt. Und so wie du mit anderen Menschen redest und wie du mit denen in Dialog bist, ist es immer nur ein Spiegel davon, wie du mit dir selber umgehst. Und dann ist mir aufgefallen, wie hart ich zu mir bin.
Was machst du jetzt anders?
Ich würde sagen, ich bin einfach, es klingt ein bisschen esoterisch vielleicht, ein bisschen liebevoller zu mir selber, könnte ich mir vorstellen. Ja.
Und wie äußert sich das? Also gönnst du dir mehr Zeit mit dir selbst?
Also ich mache mehr Sachen, wo ich weiß, die tun mir gut. Jetzt war ich zum Beispiel 2 Wochen auf Grönland und normalerweise würde ich sagen, die Firma, die ich habe, die funktioniert besser und das ist vielleicht auch nur so eine Ego-Perspektive, die ich darauf habe, wenn ich da bin. Ich möchte die nicht 2 Wochen alleine lassen. Ich möchte nicht meine Tochter und meine Ex-Freundin 2 Wochen alleine lassen. Kommen alle klar. Und mittlerweile bin ich so, worauf kommt es denn wirklich an im Leben? Ne? Was ist denn wirklich wichtig? Ist es wirklich wichtig, dass du viel Geld verdienst? Also vielleicht ist es dir mal aufgefallen, dass man nicht unbedingt glücklicher wird, wenn man ein fettes Bankkonto hat. Also mehr Geld macht nicht unbedingt mehr glücklich. Ne? Das ist ein altes Klischee, aber das ist was ich für mich persönlich herausgefunden habe. Und deswegen frage ich mich, was sind denn die Sachen, die mich weiterbringen in den Punkten, wo ich weiter forschen möchte für mich? Und das ist zum Beispiel eine Reise machen nach Grönland und sich eine Auszeit nehmen. Und das wäre was ich früher wahrscheinlich nicht so gemacht hätte.
Cool. Das klingt sehr gut. Sag mal, glaubst du eigentlich, dass eine richtige Freundschaft zwischen Männern und Frauen tatsächlich möglich ist? Wir haben ganz am Anfang darüber geredet, so welche Hintergedanken man hat. Das war die erste Frage, die du gestellt hast. Was ist deine Meinung?
Ich habe ein paar Freundinnen, die sehr attraktiv sind. Und am Anfang war es schwierig, weil ich habe manchmal das Gefühl, da war irgendwie eine Spannung. Aber irgendwann nimmst du diesen Menschen, der dir gegenübersteht, auf einer anderen Ebene wahr und schätzt ihn für die Werte, die fernab von Sex und äußerlicher Anziehung sind. Und diese Werte bekommen Raum und wachsen so stark, dass sie wie auf einer Waage das höhere Gewicht sind. Und deswegen glaube ich, gibt es das und das ist auch möglich, aber bitte nicht zu viel zusammen trinken.
Dann stimmt das alles nicht mehr, was ich gerade gesagt habe.
Gerät die Waage aus der Balance. Ich hatte auch schon richtig gute Freundinnen. Ich kann das, glaube ich, innerlich sehr gut unterscheiden. Mhm. Also ich hatte eine Freundin 3 Jahre und ich wusste, irgendwann wird es mal dazu kommen und es kam dazu. Aber dann habe ich jetzt auch speziell gute Freundinnen, wo ich weiß, da wird es nicht dazu kommen, obwohl die Frauen sehr hübsch sind und perfekte Wingwoman, aber ich habe mit denen eine andere Ebene und das ist super. Also jein, gibt es aber auch nicht. Ich glaube, es gibt selten den Fall, dass eine sehr, sehr attraktive Frau mit einem sehr unattraktiven Mann befreundet ist und der Typ hat sich noch nie insgeheim auf der Frau heruntergeholt.
Wenn die offen und ehrlich sind, dann kann sie ja mal fragen.
Wenn er offen und ehrlich antwortet, dann könnte es ein interessantes Gespräch werden.
Hast du eigentlich dann mit dieser Freundin darüber gesprochen, also was das mit eurer Freundschaft gemacht hat?
Als sie auf mir drauf gesessen hat, meinst du?
Ganz genau, ja.
Währenddessen? Hatte ich irgendwie nicht gedacht,
hey, dass sind wir immer noch Freunde?
Wie soll es denn dann weitergehen? Das kommt darauf an, wie du dich anstellst. Naja, ehrlich gesagt, hatten wir miteinander geschlafen, dann hatten wir eine Affäre und ab und zu sehen wir uns noch, also ich konnte damit super umgehen, das hat gar nichts gemacht.
Cool.
Es gibt so und so, aber ich meine, die ist auch verheiratet mittlerweile, ne? Und hat selber ein Kind, also ich glaube, zwischen uns ist alles geklärt.
Und sag mal, generell so von Beziehungen, ne? Also Was hält uns von Beziehung ab? Glaubst du, dass wir heute, das ist jetzt so ein Großstadtding vielleicht auch, aber glaubst du, dass wir heute weniger bereit sind, Beziehungen einzugehen?
Statistiken sagen was ganz anderes. Dass wir eher mehr bereit sind, dazu Beziehungen einzugehen und dass auch mehr Beziehungen geführt werden. Das Ding ist, dass sich bestimmte Parameter verändert haben. Wir sind nicht mehr dazu verpflichtet, um zu überleben, Beziehungen einzugehen. Das heißt, die Frau verliert die Abhängigkeit vom Mann, was unglaublich schön und positiv ist. Und dadurch können Beziehungen auf Augenhöhe passieren. Und dadurch kann auch eine Frau sagen, ey, ich habe hier keinen Versorger nötig. Und ich kann mich von dem Mann trennen, wenn ich dazu Lust habe. Und natürlich werden dadurch auch unglückliche Paare auseinandergehen. Und das ist eher was Positives, dass Beziehungen auf der Basis Zufriedenheit und Erfüllung stattfinden und nicht auf der Basis Abhängigkeit. Was man allerdings auch herausgefunden hat in Beziehung, dass Paare, die gematcht wurden und die dazu verpflichtet wurden, zusammen zu sein, damit meine ich jetzt nicht die ganz klassischen Zwangsehen, dass man sich auch aneinander gewöhnt und sich lieben lernt. Das ist auch ein anderes Phänomen. Generell gibt es eher mehr Beziehungen als weniger und ich glaube, manche Großstädter nehmen das so wahr, weil es gibt einfach ein paar abgefuckte. Und da bin ich auch ein Teil von, die es sehr, sehr schwer haben, Beziehungen zu führen. Also, und da ist so ein Muster bei denen am Laufen, ne? Das Bedürfnis nach Bindung und Nähe und das Bedürfnis nach Autonomie. Und in dem Moment, wo die sich treffen, die zwei Menschen, und der Mann merkt am Anfang, dass die Frau nicht so richtig will, ne? Und dann ist sein Bedürfnis nach Bindung total groß und das Bedürfnis bei der Frau nach Autonomie zum Beispiel noch sehr groß. Und in dem Moment, wo die Frau sich einlässt und sagt, okay, jetzt lass uns Tacheles machen und jetzt Butter bei die Fische, ist auf einmal das Bedürfnis bei dem Mann nach Bindung gestillt und er will wieder seine Autonomie. Wir haben einfach diese zwei Pole in uns und die sind unglaublich wichtig und diese muss man respektieren. Und ich glaube, wenn man das für sich entdeckt hat, dann kann man dieses Verhältnis aus Bindung und Nähe und Autonomie besser leben.
Die Frage ist aber auch vielmehr, ob wir uns vielleicht ein bisschen über Beziehungen definieren. Wir haben ja vorhin über so Affären und so gesprochen, dass alles so fluide ist und vielleicht auch nicht definiert. Glaubst du, dass man das alles definieren sollte? Und glaubst du auch, dass das primäre Ziel sein sollte, eine Beziehung zu führen?
Mich hat neulich mal jemand gefragt, ob er, wenn er sich noch nicht fertig für sich fühlt, überhaupt in eine Beziehung gehen soll. Und das streift das ganze Thema ein bisschen. Ich glaube, Beziehungen sind gut, um bestimmte zwischenmenschliche Themen zu leben, aber es ist ebenso gut, auch eine Weile Single zu sein, um für sich selber was zu tun. Aber man kann auch für sich selber was tun, wenn man in einer Beziehung ist. Ich glaube, es gibt da kein richtig oder falsch. Man muss einfach für sich individuell gucken, was tut einem gut. Zwischenmenschlichkeit, also auf Beziehungsebene, kann man logischerweise eher in einer Beziehung leben und diese ganz tiefe Nähe auch. Und wenn man ein Bedürfnis danach hat, dann ist es Zeit für einen, eine Beziehung zu führen. Sorry.
Wir trinken kein Wasser, wir trinken die ganze Zeit Wein.
Aber ich weiß auch nicht, was das ist. Ich habe nur Brot gegessen.
Ich weiß auch nicht, ich auch.
Komisch. Hast du die ganze Zeit aufstoßen oder was?
Ja, ich muss auch aufstoßen. Apropos aufstoßen und furzen. Wann merkst du, also sind das so Sachen, wenn das passiert, dass du sagst, geil ist.
Ja, jetzt bin ich zu Hause.
Jetzt bin ich zu Hause. Hallo!
Hallo. Für mich gibt es immer ein paar Grenzen und so ein paar Tabus. Also beim kleinen Geschäft kann man die Tür offen lassen. Beim großen würde ich sagen, bitte die Tür zu. Furzen und rübsen muss für mich nicht unbedingt sein, halte ich aber aus. Also es kann auch witzig sein, wenn manche Frauen das machen. Aber es muss nicht für mich unbedingt sein, dass man verlässt irgendwie so eine Ebene da.
Hattest du schon mal so eine Situation, wo du so dachtest, so okay. Also irgendwie eine Frau, die super offen damit umgegangen ist und du dachtest so, nee,
passt jetzt gerade nicht so rein.
Das war jetzt gerade unangenehm.
Wenn es zu früh passiert.
Gut, aber das kannst du ja auch nicht steuern.
Wirklich? Also
manchmal kannst du es ja nicht öfters, steuern.
Also ich hatte es ein paar Mal beim Sex, dass einer Frau das passiert ist und ihr war es total unangenehm. Aber da denke ich, ja, okay, das ist ein Zeichen dafür, dass du dich gerade entspannst, ist eigentlich gut.
Du bist immer so reflektiert, aber ich glaube, viele sind da gar nicht so reflektiert. Und in der Situation glaube ich schon, dass es dann auch unangenehm sein kann.
Ja, für mich war es nicht unangenehm, aber ich glaube, für die Frau schon.
Ist doch gut zu wissen.
Ich glaube, mir wäre es wahrscheinlich, wenn es mir passiert wäre, auch unangenehm. Meine Mutter hatte mal eine Freundin, die musste mal furzen und ist dann unter die Decke gegangen und hat das aufgeatmet, weil sie nicht wollte, dass der Geruch nach draußen ging. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat.
Oh Gott.
Nicht so lecker, ne?
Dieser Vorstellung.
Aber da merkst du, aus was für eine Familie ich komme, wenn meine Mutter mir sowas erzählt, ne?
Oh Gott.
Ist gut oder schlecht.
Ihr seid halt alle sehr offen.
Total,
ich habe ja deine Mutter auch schon mal kennengelernt.
Wirklich?
Ja, und deine Schwester, die hat mich angesprochen und fand mein Parfüm so toll.
Was trägst du?
Byredo.
Kenne ich nicht.
Mojave Ghost. Gibt es da noch andere Schamgrenzen und Tabus, die du in einer Beziehung hast?
Ich hatte eine Freundin, die wollte immer draußen Sex haben.
Draußen?
Wirklich, immer. Und nicht nur draußen, sondern an Plätzen, wo Menschen uns beobachten. Also es gab die Situation, ich habe ein Boot mit Kumpels, dass sie immer mit dem Boot rausfahren wollte, morgens. Da waren immer die Angler draußen und haben ihre Rute reingehalten. Und sie wollte immer mitten in dieses Anglerfeld fahren. Und es hatte so einen Motorblock in der Mitte des Bootes und sie wollte immer auf diesem Motorblock Sex haben. Und ich hatte da halt überhaupt gar keinen Bock zu. Also ich habe überhaupt keine Lust dabei, beobachtet zu werden. Ich habe ihr manchmal den Gefallen getan. Und sie wollte auch immer in öffentlichen Verkehrsmitteln Sex haben. Das war mir natürlich auch nichts. Oder an großen Fensterfronten.
Aber hast du es mal gemacht?
Vielleicht.
Sag mal, wo? Im Flugzeug?
Nein, in der S-Bahn. Ganz schäbig in der Ringbahn.
Ach hey. Wirklich?
Ja, aber zwei lange Stationen waren das.
Okay.
Und ich habe dann gemerkt, dass hinten einer saß.
Scheiße.
Ja gut, aber am Ende ist es auf jeden Fall strafbar, aber es ist niemandem was passiert.
Und aber glaubst du, dass es tatsächlich so eine Fantasie von dir ist oder ist das eher so, ich habe das mal im Film gesehen und finde es mega cool. Habt ihr das auch im Winter gemacht? Im Winter wollte sie das auch draußen?
Da wollte sie zum Glück nicht so oft draußen. Sie war eine Frostbeule und da zum Glück mehr drin. Aber sie wollte auch nie die Vorhänge zuziehen. Und ich hatte so einen Spannernachbar, der wirklich immer am Fenster gestanden hat. Und ich habe irgendwann den Weg zu ihm aufgesucht und ihn gefragt, ob sein Fernseher kaputt ist. Ne? Und er so, ich darf doch rausgucken. Und ich so, ja, aber nicht in meine Wohnung.
Das ist viel spannender als Fernsehen.
Frag mich immer, ich habe nicht mehr in Erinnerung, ob eine Hand immer unterhalb der Fensterkante war bei ihm.
Oh Gott, oh Gott.
Ja, ja.
Das will ich mir jetzt
aber am Ende hat man ja auch keinen Schaden davon, ne? Wenn man weiß, der Kollege drüben ist schraubt an sich selber rum.
Die freuen sich doch auch.
Die freuen
für
sich
die
alle.
Menschen.
So viel Freude, wie wir, das war auch ihre Intention, Glück und Freude in der Welt verbreiten. Darum hat sie das gerne gemacht.
Aber konntest du dich dann entspannen?
Überhaupt nicht. Ich war total angespannt. Ich bin noch nie gekommen.
Nein.
Nein, wirklich.
Glaubst du, dass Männer kommen müssen, immer beim Sex?
Nein, auf gar keinen Fall. Aber es ist schon schön. Also wie wenn eine Frau kommt.
Natürlich ist das schön, aber glaubst du, dass, also ist dieser Anspruch da?
Bei Männern?
Mhm.
Ich würde schon sagen, bei den meisten, ja.
Aber ich glaube auch bei Frauen, ne? Also dieses Bild so ist ja im Pornos zum Beispiel so, wenn der Mann gekommen ist, dann ist der Sexualakt vorbei.
Auf jeden Fall und dann wird das auch manchmal zu einer Zwangshandlung so, das bringen wir jetzt noch zu Ende. Und das ist immer der Moment, wo ich weiß, es ist bei mir auf jeden Fall vorbei. Ich habe eh so ein bisschen Probleme damit. Ich weiß nicht, woran es liegt, das war schon immer so. Und dann macht die manchmal eine Frau so einen Gewaltakt da draus, dass ich mir denke so, oh komm, können wir das nicht einfach jetzt so beenden?
Wie ein Gewaltakt? Sie sagt dann so, du musst jetzt kommen oder was?
Nein, dass sie halt sich allergrößte Mühe gibt. Kennst du den Dipper, wenn eine Frau so, genau. Und manche Frauen halten das ja endlos lange durch.
Aber erklär nochmal ganz kurz für die, die nicht den Dipper kennen,
man
was der Dipper ist.
Man hockt über dem anderen, als ob man im Wald ein Geschäft verrichtet und tut immer so, als ob man aufstehen will und sich wieder setzt. Aufstehen, wieder setzen. Das ist der Dipper. Und manche Frauen, ich weiß nicht, woher sie die Muskeln nehmen, ob sie irgendwie mal Skilanglauf gemacht haben, die halten es halt so 20, 25 Minuten durch. Ich glaube, die trainieren das auch speziell.
Und Jesus, das ist ja völlig
ja. Und irgendwann denkst du dir als Mann, so, es tut schon alles weh, lass uns das einfach beenden. Ich sag's dann auch meistens. Aber das führt zu so einer komischen Stimmung. Ja.
Ja, ich hab's nicht geschafft.
Du hast es, du
und er
taugst
auch nicht.
Nichts. Du taugst einfach nichts, sage ich dann immer.
Wir passen nicht zusammen. Aber was ist denn, was war die abgefahrenste, beziehungsweise echt vielleicht auch so schlechteste Sexstellung, wo du sagst, oh, die geht gar nicht, die du erfahren hast?
Puh, da habe ich eigentlich nicht so schlechte.
Und gibt es irgendwie andersrum so Sexstellungstrends, irgendwas? Weil du bist jetzt ja wieder im Business?
Ich lerne gerade das Fahrradfahren neu. Also mir wurden gestern die Stützräder abgenommen. Ich arbeite mich von der Missionarstellung weiter.
Naja, das kann ja sein, dass du direkt irgendwie ein super geiles neues Fahrrad irgendwie bekommen hast. Und denkst,
nee, ich war schon immer relativ Standard. Also,
was ist ein Standard?
Na, die üblichen Stellungen, Doggy-Style, mal 69, aber auch nicht so oft. Missionarstellung, die Dipperin. Also ich bin jetzt niemand.
Los, mach die Dippe.
Also im Pornos wird ja manchmal die Frau so an die Sofaecke gebracht und dann muss sie da ihre Beine so überlegen, dass nur noch ihr Po nach oben guckt. Das ist sowas, wo ich mir denke, das ist einfach ungemütlich. Man weiß genau, dass so eine Stellung nehmen die einen, damit die besser filmen können und alle Geschlechtsorgane visuell erfahrbar sind, aber das macht keinen Sinn. Also macht das für dich Sinn? Entweder mache ich Yoga oder ich mache Sex, aber selten beides zusammen.
Ja, es ist so anstrengend.
Total. Es muss ja am Ende gemütlich und leicht sein. Ja, finde ich schon. Und gemütlich ist doch super.
Ja,
Sonntagmorgen, man schläft schon in der Löffelchenstellung und dann hat man gefrühstückt und kann genau in der Stellung bleiben, weitermachen, einschlafen, wenn man wieder aufwacht, weitermachen. Also bis 15 Uhr, bis man sich die erste Serie anmacht. So einen Sonntag hatte ich übrigens schon bestimmt 10 Jahre nicht mehr.
Echt? Auch krass. Ja. Ich glaube, so einen Sonntag hatte ich noch nie.
Sind richtig gut. Ich habe mit einer Ex-Freundin immer Naked Sundays praktiziert. Das hat sie eingeführt. Den ganzen Sonntag mussten wir nackt bleiben und wir durften auch nur Essen bestellen und mussten den ganzen Sonntag in der Wohnung bleiben.
Und nackt die Tür aufmachen.
Auch das. Du kannst ja hinter der Tür so vorluken und so, stell dir das Essen bitte da auf den Boden.
Ich habe sehr viele Sachen mitgenommen heute.
Schön, das freut mich sehr.
Möchtest du noch was loswerden, Jakob, mein bester Freund?
Ich habe das Gefühl, ich habe alles gesagt.
Glaubst du, dass wir wirklich befreundet sein könnten?
Weiß ich nicht, ich kenne dich nicht so genug dafür.
Aber jetzt haben wir uns ein bisschen besser kennengelernt.
Haben wir nicht.
Naja.
Also mir ist eine Sache aufgefallen bei dir.
Oh.
Ich hoffe, du schneidest sie nicht raus. Dass du schon ganz genau weißt, wo du deine Türen zumachst.
Ja.
Weil ich glaube, du hast einen Anspruch, professionell in dem zu sein, was du machst. Und das bist du. Ich finde, du machst das, also ich darf mir auch kein Urteil darüber erlauben, aber ich habe mich sehr wohl gefühlt, das kann ich sagen. Und,
danke.
Und ich glaube einfach, dass es unprofessionell in dem Feld gar nicht so gibt. Und am Ende ist es auch scheißegal, was andere Leute denken oder so, ne? Mir jedenfalls. Aber es war auch ein Prozess mittlerweile. Und vielleicht ist es mir noch nicht ganz scheißegal.
Ich glaube, ich bin noch am Anfang des Prozesses. Aber.
Der geht ein Leben lang, habe ich gehört.
Ich glaube auch.
Amen.
Ja, in diesem Sinne, ganz vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
Mhm. Dir auch.
Danke. Und dann, vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Dann bist du sehr herzlich nochmal eingeladen und dann knüpfen wir an.
Machen wir.
Also, vielen Dank und euch allen da draußen einen wunderschönen Tag und tschüss.
Wo immer ihr auch gerade seid, ob ihr euch gerade selbst befriedigt oder nicht, ob ihr Sex habt oder es heute noch vorhabt oder im nächsten Jahr. Macht's gut.
Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure Fragen und Anregungen schicken an podcast@amorelie.com und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch, wo auch immer ihr seid, einen wundervollen Tag. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lina.